glaube, Adam und Eva haben das nicht gewusst, was wir gerade gesungen haben. Bleibend ist deine Treue. Ich denke, dass damals die Situation anders war und es mir gekommen während dem Lobpreis so ein Gedanke, ein Eindruck, den ich weitergeben will. Damals hat Gott ja gerufen, Adam, wo bist du? Wir kennen die Geschichte wahrscheinlich. Adam, wo bist du? Und die Geschichte sagt, dass sie sich versteckt haben vor Gott, weil sie genau gewusst haben, das, was sie gemacht haben, war nicht in seinem Sinn, war nicht in seinem Willen, war Sünde, war falsch. Und mein Eindruck ist für heute Morgen, dass Gott auch ruft. Jetzt nicht Adam, sondern wer auch immer angesprochen wird. Gott ruft dich und sieht dein Versagen, aber du brauchst sie nicht verstecken. Wir leben nicht mehr in der Zeit, wo man sich vor Gott verstecken muss. Egal, was wir tun, wir müssen uns nicht vor Gott verstecken. Weil bleibend ist seine Treue. Er stellt sich zu uns und jeder darf kommen, wie er ist. Das einfach so als kurzer Impuls zu Beginn. Jetzt zur Verkündigung am 13. November. Es geht nicht um die Wahlen in den USA, wäre auch mal interessant. Da beobachten wir einfach mal das Weltgeschehen, sondern als Kind ist es mir aufgefallen, irgendwann, und es ist bis heute natürlich nicht anders, dass wenn man ab und zu, hoffentlich nur, vor diesem viereckigen Kasten sitzt, wo sich so die Bilder bewegen, dass da Werbung kommt. Werbung. Ein Riesengeschäftszweig, der sich entwickelt hat, nicht mehr wegzudenken aus unserem Land. Und da gibt es verschiedene Bilder, die einem hängen bleiben. Zum Beispiel erinnere ich mich, da gab es so ein paar Steine mit so einem Fuchs. Und so ein Slogan war, auf diese Steine können Sie bauen. Weiß nicht. Vielleicht Enzermann. Und je größer die Firmen sind und je mehr Geld sie haben, desto mehr können sie in Werbung investieren. Klar. Und mit Automarken zum Beispiel. Ja, viele von uns fahren Autos und gibt es verschiedene Modelle. Manche haben so ein Tier, so ein Jaguar, so ein Tier drauf. Oder zwei Buchstaben. Zwei Buchstaben übereinander, so rund so, zwei Buchstaben. Fast ähnlich aussehend. Dann gibt es eine Marke, die hat so einen Stern. Und ich weiß gar nicht, ob du weißt, was der Stern bedeutet. Jetzt bitte nicht sagen, Dreieinigkeit, ja. Das hat nichts damit zu tun. Weißt du, was der Stern bedeutet? Der Stern bedeutet, dass der Erfinder damals, Gott liebt Daimler, oder? Der wollte Motoren machen, die man zu Wasser, zu Land und in der Luft nutzen kann. Da ist der Stern entstanden. Für Flugzeuge, für Autos und für Schiffe. Da kommt der Stern. Also nichts Besonderes, aber dass man die Hintergründe weiß. Man nennt es heute das Logo von irgendwelchen Firmen. Daran erkennt man es, irgendein Symbol, ein Name, eine Abkürzung. Wir haben auch von der Gnadenkirche so ein Logo, ja? Verschiedene Logos, die es eben gibt. Noch ein Beispiel für eine Automarke. Das ist so ein runder Kreis und da ist so blau-weiß, blau-weiß. Bayerische Motorenwerke, ja, kennen wir auch, sicher schon gesehen. Oder manche gehören zu den Glücklichen und dürfen so ein Auto fahren, ja, je nachdem, wie man dazu steht. Woher kommen die Farben? Da gibt es zwei Theorien. Die erste ist falsch, die zweite ist richtig. Die erste, die falsche, lautet so, dieses Bild mit diesen vier Quadraten, mit diesem blau-weiß, blau-weiß, also ihr habt sicher, müsst nur noch mal raus irgendwo gucken, ja. Nächstes Mal, wenn er an einem Auto steht, guckt da mal genau drauf. Das ist ein Propeller, der so, sich so dreht, daher kommt das. Und der Luft, so Himmel und so ein Propeller. Das ist die eine Theorie, die ist aber falsch. Die richtige ist, es hat was mit den bayerischen Landesfarben zu tun, ja, Landeswappen. Ja, blau-weiß. So gibt es unendlich viele Logos und heute geht es auch, da können wir das erste einblenden, geht es auch um Logos, aber nicht um Logos, sondern um Logos. Ich habe versucht, so ein bisschen, irgendwie muss man sich ja merken können. Wenn er nächstes Mal ein BMW oder ein Mercedes und dann ist da irgendwie, da war doch was, Logos, also Logos. Wird gleich geschrieben, Logos, aber nicht Legos, Logos, sondern Logos. Das ist eigentlich die Betonung. Und zwar im Johannesevangelium, Kapitel 1, 1 bis 5, darum geht's. Also Logos. Das bewegt sich jetzt gerade mal kurz, ist nicht schlimm. Ich hoffe einfach, dass man sich das so merken kann. Logos. Jetzt weg von den anderen Dingen hin zum Wort Gottes. Und ich habe es mal im Originaltext mitgebracht. Ich bringe es auch gleich natürlich in der deutschen Sprache. Aber dass man mal sieht, das ist gar nicht so schwer, dieses Wort, auch wenn wir jetzt nicht die griechische Sprache, dieses sogenannte Koine Griechisch, also wie das damals verwandt wurde, das muss man nicht kennen, um das zu erkennen. Schaut mal, hier ist der Text. Und das kann man doch, Logos, oder? Also, kriegen wir doch hin. Ja, dieses Logos, da haben wir es. Da haben wir es nochmal. Hier haben wir es nochmal. Ja, das E ist auch noch, und das ist eigentlich nicht ein V, das ist wie ein N. Denkt einfach noch einen Strich. N, Arche, N, Hologos. Das ist so dieses Wort. Im Anfang war das Wort. Ja. Kai ist immer und. Und das Wort war jetzt En proston theon, theon von Theos, von Gott, war Gott oder war proston, heißt eigentlich, war auf Gott hin ausgerichtet oder auf Gott hin ist dieses Wort gewesen, so könnte man das sagen. Und, wieder Kai ist immer und, es kommt ganz oft vor, ja, Kai, also wenn man sich Kai merkt, kann man quasi schon das Neue Testament lesen auf Griechisch, so einfach ausgedrückt. Ja. Und Johannes ist jemand, der ein ganz leichtes Griechisch hat, deswegen muss man immer damit beginnen. So, also Kai. Und Theos heißt Gott, oder? Haben wir auch schon. Und Gott, en hologos, und Gott war das Wort. So einfach ist das. War nicht so schwierig. Ja. Autos, dieses war im Arche, hatte man da vorne schon, im Anfang. Dieses war im Anfang prostuton, also proston theon, wieder war auf Gott hin ausgerichtet. Das ist wieder das Gleiche wie hier. Also im Grunde genommen ist es gar nicht so schwierig. Ja. Aber das soll jetzt erstmal reichen, das ist dieser Text im Griechischen. Nur noch ein paar Hinweise, vielleicht die interessant sind. Da taucht ein Wort auf, das sieht so aus, taucht hier zweimal auf. Das ist Zoe, eines der griechischen Worte für Leben. Im Deutschen, werden es gleich lesen, steht hier, in ihm war das Leben. Und Zoe ist ein Wort für Leben, es gibt auch Bios, Biologie, oder? Das biologische Leben ist aber was anderes. Zoe ist was anderes, wie Bios. Ein anderes Wort. Es gibt auch Menschen, die Zoe heißen. In der Regel Frauen, Mädchen, Zoe. Ja. Oder Zoe. Ja. Und, Kai wieder und, ja, wissen wir schon. Und das Leben war das Licht, Phos der Menschen. Anthropon. Anthropos, der Mensch. Also und das Leben war das Licht der Menschen. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, das ist jetzt egal, und die hat es nicht begriffen. Also wir kommen jetzt zum deutschen Text, dann ist es kein Problem. Aber wichtig ist nicht die Logos, ja, weg davon, sondern Logos, dieses Wort, darum geht es heute Morgen. Es geht um diesen Text heute, gleich auf Deutsch. Und zur damaligen Zeit, als das geschrieben wurde, Johannes, der das geschrieben hat, spätes oder Ende des ersten Jahrhunderts, hieß damals, die Bedeutung von Logos war im Grunde Wort, also das Wort oder die Rede, aber noch mehr als das. Auch der Sinn oder Vernunft, also da steckt ziemlich viel drin. Logik, oder? Ah, jetzt. Ja, in der Predigt soll man ja auch was lernen, oder? Logik, Logos, hat alles so miteinander zu tun. Vernunft, ein allgemeines Prinzip der Wirklichkeit und dann gibt es sogar noch ein paar andere Dinge, aber das sind so die wesentlichen Bedeutungen dieses einen Wortes, also Logos. Und übersetzt wurde es in unseren Bibeln, wenn wir reingucken, wahrscheinlich bei allen steht drin Wort. Ja? Am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und so. Ich habe jetzt diesen deutschen Text dabei, so heißt es auf Deutsch. Ich habe die Neue Genfer Übersetzung gewählt. Im Anfang war das Wort. Das Wort oder und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. So beginnt das Johannesevangelium. Der Prolog wird es auch genannt. Die Einführung. Der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Also ohne ihn, der das Wort war. In ihm war das Leben. Zoe, oder? Und dieses Zoe, nicht Bios, Zoe, dieses göttliche Leben. Und dieses Leben war das Licht der Menschen. Phosphor, oder? Phosphorizierend, alle diese Begriffe. Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Soweit so gut, dieser Bibeltext fängt völlig anders an wie die anderen Evangelien. Und darum, ich liebe das Johannesevangelium sehr, aber ich würde das keinem empfehlen, der die Bibel nicht kennt, gleich lesen, weil da kommt er gar nicht mehr mit. Dann liest doch lieber das Lukas-Evangelium. Ich habe das, glaube ich, schon oft hier gesagt. Wenn ihr jemand, Lukas, sagt, lies Lukas. Der freut sich, weil die Weihnachtsgeschichte kennt er gleich. Lukas. Und dann kommt die Geschichte mit Jesus und dann später noch Apostelgeschichte, hat dann Überblick über die Kirche, Lukas und so. Chronologisch, ist bei Johannes ein bisschen anders. Der fängt so ein bisschen merkwürdig an. Wir finden auch in den anderen Evangelien keine Ich-Bin-Worte Jesu. Aber Johannes ist voll davon. Überhaupt gibt es große Unterschiede zwischen Matthäus, Markus, Lukas und eben dem Johannesevangelium. Logos in unseren Bibeln mit Wort übersetzt. Also im Anfang, in Arche, in Hologos, im Anfang war das Wort. Logos, das Wort. So. Jetzt können wir natürlich sagen, ja natürlich, das Wort. Ist das die Bibel? Ist Logos die Bibel? Also wenn Logos die Bibel ist, weil die Bibel ist ja das Wort, oder? Das Wort Gottes. Dann müsste der Text, könnte man quasi den Text so lesen, im Anfang war die Bibel. Und die Bibel war bei Gott und die Bibel war Gott. Die Bibel war am Anfang bei Gott. Durch sie, durch die Bibel ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne sie entstanden ist. In ihr war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Fragezeichen ganz viele. Ist das gemeint? Wäre möglich. Wir sagen, die Bibel ist das Wort. Das Wort Gottes. Ich denke, die meisten von uns würden eine andere Auslegung vorschlagen und ich schließe mich euch an und würde sagen, also ich habe hier nochmal eine Folie. Logos ist das Wort, das stimmt. Aber ist hier Logos vielleicht Jesus? Ist Jesus gemeint? Und ich höre schon manche sagen, ja, du hast recht, Jesus ist gemeint. Und das ist ganz wichtig, wenn wir das Johannesevangelium lesen, egal wo du liest, ganz eigentlich egal wo du aufschlägst, du wirst immer etwas feststellen. Im Johannesevangelium dreht sich alles um Jesus. Jetzt könnte man sagen, naja gut, ist doch bei den anderen Evangelien auch so. Und dann sage ich, falsch. Das stimmt nicht. Die Christologie, die Lehre über Jesus, entfaltet sich bei Johannes am stärksten. Deswegen finden wir bei Johannes nicht so viele Sätze, die zum Beispiel so lauten, wie geschrieben wurde oder wie durch den Propheten Jesaja gesagt wurde, der und so. Das finden wir bei Matthäus sehr viel. Deswegen wäre es interessant, wenn man mit jüdischen Leuten im Gespräch ist, da würde ich jetzt Matthäus nehmen. Einfach mal, weil da ganz viel aus dem Alten Testament bezogen wird. Johannes macht es nicht so stark. Ja, und so gibt es, jedes Evangelium hat einen Schwerpunkt und Johannes hat den Schwerpunkt, dass Jesus groß gemacht wird. Darum ist es auch toll und super zu lesen, aber für jemanden, der jetzt überhaupt keine biblischen Kenntnisse hat, würde ich dennoch erstmal so die chronologischen Geschichten wählen und das Lukas-Evangelium finde ich da sehr hilfreich. Aber für uns, die wir vielleicht schon länger oder vielleicht viele Jahre mit der Bibel zu tun haben, ist es einfach auch natürlich auch wichtig, ja, Johannesevangelium. Ich werde, wenn ich das nächste Mal hier predige, ich hatte, wann war das, vorgestern Nacht oder vor 3 Tagen, da hatte ich mal nicht so gut schlafen können. Und dann kamen mir echt Gedanken und da will ich mal was weitergeben dazu. Und zwar geht es darum, die Bibel ist ja die Grundlage unseres Glaubens. Ja? Wichtig, alles ist wichtig, was in der Bibel steht. Und trotzdem sind manche Passagen wichtiger. Und ich möchte das mal, ich habe es mir dann schnell aufgekritzelt auf so DIN A4 Blätter, möchte das beim nächsten Mal mal erklären, wie man dann alles Neue Testament, wie man das so zuordnet. Dann das Neue Testament mit den Evangelien, mit den Briefen, oder mit der Offenbarung, wie man das so zuordnet. Dann die Evangelien selber, wie man die zuordnet. Und dann kommen wir tatsächlich beim Johannesevangelium raus und dann auch, wie man das wieder zuordnet, finde ich sehr hilfreich, sehr interessant. War ich selber überrascht. Ja? Und das nur als Hinweis. Genau, also ist Logos Jesus. Dann würde der Text so lauten, im Anfang war Jesus. Jesus oder und Jesus war bei Gott und Jesus war Gott. Jesus war am Anfang bei Gott. Durch Jesus ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne Jesus entstanden ist. In Jesus war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht, was eben Jesus ist, leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Ist das vielleicht gemeint? Ja, das ist gemeint. Da sind sich auch die Ausleger sicher. Und an der Stelle möchte ich mal für uns, die wir schon länger dabei sind, aber auch für Gäste oder die das vielleicht noch nicht so oft hören, mal versuchen, einen Unterschied herzuleiten und zu erklären, und zwar der Unterschied zwischen Jesus und der Bibel. Natürlich kann man sagen, ja, das ist ja wohl nichts Neues, natürlich ist es nicht Jesus und so, aber es ist trotzdem wichtig, das zu verstehen, weil wir sonst die Bibel vergöttlichen. Und ist ja Gottes Wort. Versteht ihr, das ist eine Spannung. Menschen, die sich damit beschäftigt haben, über die Jahrzehnte, die sagen, das ist auch im Alltag so, da muss man nicht die Bibel nehmen oder Jesus, können wir auch unseren Alltag nehmen. Es gibt ja Unterschiede zwischen Mann und Frau, zwischen Erwachsenen und Kindern, zwischen verschiedenen Kirchen, zwischen verschiedenen Berufen, Autos haben wir gehört, Automarken gibt es, ständig ist es unterschiedlich. Und man spricht von sogenannten kategorialen Unterschieden und es gibt einen wichtigen kategorialen Unterschied zwischen Jesus und der Bibel, das muss man verstehen. Kategorie meint, das Wesen ist anders. Also die Kategorie ist unterschiedlich. Zum Beispiel, wenn man eine Zange zu Hause hat und einen Hammer, ist die gleiche Kategorie. Beides Werkzeuge. Ja, beides Werkzeuge, da gibt es keinen kategorialen Unterschied, sind beides Werkzeuge. Jetzt der Hammer und ein Mensch, das ist ein großer kategorialer Unterschied, das ist was völlig anderes. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, der Mensch nutzt den Hammer als Werkzeug. Ist eigentlich völlig klar, aber das ist jetzt wichtig, das zu verstehen, um die Übertragung zu begreifen. Gott nutzt die Bibel als Werkzeug. Die Bibel ist nicht Gott. Wir beten nicht das Buch an. Das ist ein großer Unterschied auch zum Koran und zur Tora. Ja. Christen wissen um diesen Unterschied. Sie wissen, Gottes Geist redet durch das Wort Gottes, durch die Bibel und das ist das wichtigste Zeugnis und wir lesen dieses Buch, das ist die zuverlässigste Quelle, die wir haben über Jesus, über Göttliches, über Glaube. Es gibt nichts Besseres wie die Bibel dazu. Aber das ist nicht Gott. Sie zeugt von Gott, sie redet von Gott. Schaut, Vater, Sohn und Heiliger Geist, nicht Vater, Sohn und Heilige Schrift. Manchmal, uns ist es ja klar, natürlich, ja logisch, aber manchmal denke ich, ups, da wird die Bibel auf eine Ebene gestellt, die ihr, das will sie gar nicht, das ist ja gar nicht ihre Aufgabe. Es gibt auch keine Viereinigkeit. Vater, Sohn, Heiliger Geist, Heilige Schrift. Das ist unbiblisch, das gibt es nicht, das bezeugt auch die Bibel nirgends. Die Bibel ist die sicherste Quelle bezüglich Gott. Wir können nichts Besseres tun, und gerade in unserem Land, wo wir so frei drankommen, wie die Bibel zu lesen, um so viel wie möglich über Gott zu erfahren. Aber man kann auch die Bibel lesen und Gott nicht begegnen. Das gibt es auch. Es gibt fromme Menschen, es gibt sogar Theologen, die die Sprachen vorwärts und rückwärts können, aber den, von dem die Bibel zeugt, den kennen sie nicht. Die Bibel ist die höchste menschliche Autorität. Und hier ein paar Unterschiede, die uns das nochmal deutlich machen sollen. Also links Jesus, der hat, also Jesus gab es schon immer. Der wurde nicht gezeugt, nicht geschaffen, nicht die Dreieinigkeit, ja, das war schon immer da, ewig. Ja. Die Bibel gab es nicht schon immer. Und das ist auch wichtig, wenn wir die Bibel so ernst nehmen, dann sagt jemand zu mir, ja, Psalm 119, was für ein Psalm über die Bibel, wunderschön, und es ist ein wunderschöner Psalm, und der längste, vielleicht gar nicht umsonst der längste. Da geht es um die Ordnung Gottes, um die Gesetze und so, und dann, ja, um die Bibel sage ich, nein, nicht die Bibel ist gemeint. Ah, doch, natürlich die Bibel, sage ich, nein, die Bibel gab es doch damals noch gar nicht. Ach so.
Also wir tun der Bibel Unrecht.
Und dann 2. Timotheus 3, 16 und 17. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Alle Schrift heißt doch aber dann sicherlich die Bibel. Ja, welche Bibel gab es denn damals? Als Timotheus von Paulus diesen Text bekommen hat. Das Alte Testament gab es. Ja? Das ist einfach wichtig, sonst kommen wir da in so eine... Leute, die das wissen, die nehmen uns dann gar nicht ernst. Und deswegen ist ja nicht nur die Frage, was steht in der Bibel, sondern wie wird es verstanden, was in der Bibel steht. Deswegen machen wir doch die Bibelpunktabende. Wie ist es jetzt mit der Organspende? Da hinten sitzt der Markus Liebelt. Ja. Was ist mit XYZ, mit diesen ganzen Themen? Was ist mit Homosexualität? Was ist mit Ehescheidung? Ja, um das richtig zu verstehen, braucht es natürlich die biblischen Wahrheiten, biblischer Kontext, wie war das damals und so weiter. Jesus war der Schöpfer. Die Bibel ist Bereich der Schöpfung. Die Bibel wurde von Menschen geschrieben. Er fiel ja nicht vom Himmel. Gottes Geist hat es den Menschen eingegeben, dass sie das aufschreiben sollen. Ja? Deswegen Theopneustos, Gott gegeistet, inspiriert, Inspiration. Ja, Gott rede durch die Bibel. Jesus ist Gott, die Bibel ist nicht Gott. Das wär fatal. Ja, wenn die Bibel Gott wäre. Jesus ist nicht verfügbar, ich kann über Gott überhaupt nicht verfügen, weder über Jesus noch über den Heiligen Geist noch über den Vater. Übrigens, darum soll in der Kirche Jesu Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, alle drei göttlichen Personen gesehen werden. Nicht nur der Vater, nicht nur der Heilige Geist, nicht nur der Sohn. Komplett, den ganzen Ratschluss, komplettes Bild von Gott. Übrigens, deswegen heißt es auch in dem Glaubensbekenntnis an keiner Stelle, ich glaube an die Heilige Schrift, sondern ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und an sein und so, den Heiligen Geist. So. Weil ganz klar war, wir glauben der Schrift, aber an Gott, so könnte man sagen. Jesus ist nicht verfügbar, die Bibel ist verfügbar, die ist mir runtergefallen, da gibt es verschiedene Übersetzungen, da habe ich so einen Zettel drin, da ist so ein bisschen, weiß nicht, Wachs oder so von irgendwo, das ist so ein Buch halt. Und doch nicht ein Buch halt. Das ist die Spannung. Jesus ist kein Buch. Ja. Bibel ist ein Buch. Jesus ist ewig. Die Bibel ist in, je nachdem, etwa 1500 Jahren entstanden. Das muss man sich mal vorstellen. Diesem Zeitraum. Und seit knapp 300 nach Christus, so grob, ja, hat die Christenheit das Glück und den Segen, dass sie eine Bibel hat. Und wir sind ja jetzt seit wenigen Wochen oder wenigen Tagen im sogenannten Jubiläumsjahr, oder? Reformation, Martin Luther. Und der hat den Leuten gesagt, Mensch, ich übersetze euch mal die Bibel ins Deutsche, damit ihr die lesen könnt. Was für ein Vorrecht, die Bibel zu lesen. Wir werden da auch in den nächsten Monaten immer wieder mal was hören, auch über die sogenannten Solas von Luther, Sola Fide, also und Sola Gratia und Sola Scriptura und so, was der Luther da alles gesagt hat. Ja. Wie wichtig ihm das war. Sola heißt ja eigentlich nur, allein aus. Das ist schon ein Widerspruch. Ja, wie jetzt? Allein aus Gnade oder allein die Schrift? Oder ja, wie jetzt? Ja. Ist gut, wenn man sich damit beschäftigt. Hat Luther viel Gutes auch bewirkt und erreicht. Jesus ist kein Gegenstand, die Bibel ist ein Gegenstand, der ist sichtbar. Jesus ist nicht irdisch, die Bibel ist in irdischem Vokabular geschrieben, in Sprachen, die es damals gab. Ja, ich glaube nicht, dass man im Himmel Griechisch oder Hebräisch oder irgendwas spricht. Ich weiß gar nicht, wie das da ist, die Kommunikation. Gott hat da ganz normale Sprachen benutzt, die es gab. Ganz interessant. Jesus ist eine Person, die Bibel ist natürlich keine Person, ist eine Sache. Und deswegen hat... Und das habe ich jetzt von Martin Luther genommen, weil das ja gerade ein bisschen auch so immer wieder Thema ist. Habe ich auch gefreut, dass teilweise echt Gutes in den Medien kam, muss ich echt sagen. Ganz Erfreuliches gehört so. Ich hoffe, das bleibt dabei. Gibt ja auch Dinge, die nicht so geschickt waren. Nach Martin Luther gibt es drei Autoritätsebenen für das Christentum. Nicht zwei, sondern drei. Also nicht Gott und die Bibel und dann wir. So nach Martin Luther war das anders. Ich hatte das kürzlich auch mal erwähnt, im anderen Zusammenhang, da ist Gott, der steht ganz oben, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, dann kommt die Heilige Schrift, die absolute Autorität dann hat und dann kommt die Kirche, die Gemeinde Jesu. Da müssen sich auch alle Wissenschaften unterstellen. Die Wissenschaft steht nicht über der Bibel, sondern drunter. Auch Politik. Letztlich, wie hat es jemand kürzlich gesagt, wer sitzt im Regiment, und wir haben es vorhin auch im Gebet gehört, Gott ist der Herr. Nicht ein Donald Trump oder wer auch immer. Ja, wenn es große, wichtige, mächtige Positionen sind, die auch viel bewegen können, im Guten wie im Schlechten. Aber das ist die Autorität, die Martin Luther damals sah, ganz oben Gott, die Heilige Schrift, die von ihm, durch, wo Gott durch die Bibel als Werkzeug spricht, und dann alles andere befindet sich auf dieser unteren Ebene. So. Also, Logos, also nicht Logos, Logos ist das Wort. Logos ist nicht die Bibel, sondern Jesus in diesem Abschnitt des Johannesevangeliums, Kapitel 1, Vers 1 bis 5. Und wenn es dann heißt, dass das Licht, dass er das Leben ist und das Licht der Menschen, dann gilt das bis zum heutigen Tag so. Die Welt, jetzt kommt ja wieder die Zeit der Lichter, oder? Lichter. Schön. Alles voll, sieht toll aus. Innenstadt Villingen, sieht toll aus, ja. Wenn da noch Schnee liegt und die Musik, alles super, ja. Weihnachtsmarkt, klasse, Lichter. Aber das eigentliche Licht ist Jesus. Und Johannes hat gesagt, das Licht scheint in der Finsternis, das ist 2016 auch noch so. Das Licht scheint in unsere Stadt, in unser Land, auf diese Erde. Jesus scheint, shine Jesus, shine, fill this land. Gibt es ein tolles Lied, ja. Jesus, dein Licht, ja. Füll das Land mit des Vaters Ehre, so. Und die Finsternis hat es nicht begriffen. Das ist bis heute so. Das tut mir richtig weh. Die Leute das nicht begreifen. Es geht um Jesus. Ja. Logos ist nicht die Bibel, sondern Jesus. Jesus. Und in der Bibel wird Jesus bezeugt. Deswegen hängt es auch so eng zusammen. Die Schriftgelehrten kamen immer mit der Bibel, und Jesus sagt, Leute, sie ist es, die von mir zeugt. Merkt ihr das denn nicht? Wieso erfindet ihr mich nicht in der Schrift? Ja, aber Mose sagt, jetzt lasst doch mal. Ja, wir sind Abrahams Kinder. Und Jesus sagt, jetzt lasst doch mal weg. Findet ihr mich denn da drin? Wer mich nicht sieht in der Schrift, der hat die Bibel gar nicht verstanden. Darum gibt es die Bibel. Jesus ist das Zentrum der Bibel. Amen. Echt wichtig. Wie ein roter Faden. Ich mag das Wort roter Faden, weil das Wort rot erinnert mich an das Blut Jesu. Das zieht sich durch die Bibel. Übrigens vom Anfang der Schrift, auch im Alten Testament, zieht sich Jesus durch bis in die Offenbarung. Jesus ist das Zentrum der Bibel. Und weil Jesus Zentrum der Bibel ist, muss Jesus auch das Zentrum der Kirche sein. Es gibt gar keinen anderen Weg. Es gibt keinen anderen Weg. Und darum zum Schluss der Hinweis, die Ermutigung, Ermahnung hätte ich fast gesagt. Lies die Bibel mit der Jesusbrille. Schau immer, wo dir Jesus begegnet. Und darum ist natürlich das Alte Testament wichtig und das Neue Testament ist wichtig. Aber dabei bleibt es nicht stehen. Früher dachten Menschen, es gibt entweder Unwichtiges oder Wichtiges. Das ist falsch. Ich glaube, es gibt ganz viel wichtige Dinge und manches noch ein bisschen wichtiger. So würde ich das sehen, wenn ich all das Neue Testament sehe. Das ist auch der Grund, warum die Wycliffe-Bibelübersetzer oder andere, die in die fernen Länder gehen, nicht das Alte Testament übersetzen und verteilen. Könnten sie ja machen. Wieso machen die das eigentlich nicht? Weil es zu dick ist. Das ist nicht der Grund. Warum wird zuerst das Neue Testament übersetzt? Warum? Ist doch logisch, warum. Na, weil Jesus, da geht es um Jesus, da geht es um Erlösung, da geht es um das Eigentliche. Und darum ist das Alte Testament wichtig. Und das Neue Testament ist auch wichtig. Persönlich glaube ich, Neue Testament. Ein bisschen wichtiger. Ich glaube auch, dass man das Alte Testament ohne das Neue nicht gut versteht. Habe ich ja schon mal gesagt. Ich denke persönlich, dass wir das Alte Testament im Licht des Neuen lesen müssen, nicht das Neue im Licht des Alten. Und ganz unterschiedliche Zufahrten. Mal überlegen, was das bedeutet, wenn man den Weg geht, wenn man den Weg geht. Frag mal die Siebenten-Tags-Adventisten und so. Die Unterschiede einfach. Von wo komme ich her? Wie schaue ich da drauf? Mit der Jesusbrille, also mit immer die ihn im Zentrum funktioniert, ist, glaube ich, eine gute, hilfreiche Sache. Und das wussten die Christen zu allen Zeiten. Darum heißt sie auch Christen. Wir sind Christen. Es geht um Christus. Das ist entscheidend. Wenn ich ihn erkenne, dann habe ich das Wichtigste erkannt.
Wenn ich weiß, was er getan hat, dann bin ich der Kernbotschaft der Bibel voll auf der Spur. Dann habe ich es begriffen. Lies die Bibel mit der Jesusbrille. Und in diesem Prolog im Johannes Kapitel 1, 1 bis 5 wird eben deutlich, und das ist das Interessante, dass der Johannes gleich von Anfang an sagt, Leute, jetzt sage ich euch mal, worum es mir geht in meinen Evangelien, meinen Briefen und in der Offenbarung. Es geht mir letztlich nur um einen einzigen, um Jesus Christus. Das Besondere am Johannesevangelium. Also wenn du mal Zeit hast, nimm es dir mal wieder vor, das Johannesevangelium, da mit dem Logos da, mit diesem nicht Logos, ja Logos, dieses, was im Anfang war und bei Gott war und ohne das, also Jesus nichts geworden ist und wo man sieht, der Johannes, der kommt gleich, weißt du, der redet nicht lange drumherum. Mit Johannes war es nicht so wichtig wie die Geburt Jesu, sagt er, ja, das ist doch jetzt alles bekannt, mir geht es um was anderes. Und die Geschichten und mit den Hirten und den Weißen und hin und her, brauche ich jetzt nicht. Haben andere schon geschrieben. Mir geht es um was anderes. Und ganz viele Wunderheilung, Dämonenaustreibung, sagt Johannes, ist auch, ja, ist gut, haben wir doch drei Evangelien. Aber mir geht es um was anderes. Ich bin, die Ich-Bin-Worte, wie Jesus ist, was er ist, wie er ist, was er von seinem Wesen her ausstrahlt. Also lies ruhig mal diesen Text oder auch mal mehr, also es ist ja nur der Anfang, ja, da wird ja noch ganz spannend, wie es dann weitergeht in Kapitel 1. Und dann fängt Johannes gemütlich an in Kapitel 2 mit der Hochzeit zu Kana. Dann fangen so ein paar Sachen an und dann tauchen schon die ersten Ich-Bin-Worte wieder auf. Ganz interessant, Johannes Evangelium. Ich habe gedacht, wir haben gleich Abendmahl. Ich lese heute mal die Einsetzungsworte aus dem Johannes Evangelium, aber da gibt es gar keine. Sagt Johannes, das ist doch bei den anderen. Ich habe was anderes. Ja? Muss man mal gucken, was Johannes schreibt. Der schreibt ganz viel, was die anderen drei nicht haben. Das ist wirklich interessant. Und dann habe ich gedacht, gut, dann lese ich es halt aus einem anderen Evangelium. Ich wollte heute, wenn wir gleich zum Abendmahl gehen, mal ganz bewusst nicht 1. Korinther 11 lesen. Ich hoffe, dass ihr mir das verzeiht. Also diese Stelle, wo Paulus sagt, ich habe vom Herrn empfangen und so. Ich bringe einfach nicht das, was Paulus von Gott empfangen hat, was ich die letzten Jahre immer gelesen habe, und heute einfach mal den Originalbericht, einfach den Originalbericht, nicht über Paulus, sondern den Originalbericht, finden wir natürlich in den Evangelien, und ich habe gedacht, ich nehme es aus dem Markus-Evangelium, und das soll die Überleitung sein. Ich bitte die Geschwister mit vorzukommen, die mich unterstützen beim Abendmahl. Kommt doch mit vor. Im Neuen Testament finden wir ja mehrere Berichte von diesem Abendmahl. Und ich lese aus dem Markus-Evangelium. Vielleicht stehen wir auf zusammen dazu, das hören. Aus Markus 14, die Verse ab Vers 12. Und am ersten Tag der ungesäuerten Brote, als man das Passahlamm opferte, sprachen seine Jünger zu ihm: Wo willst du, dass wir hingehen und das Passahlamm bereiten, damit du es essen kannst? Und er sandte zwei seiner Jünger und sprach zu ihnen: Geht in die Stadt hinein, und es wird euch ein Mensch begegnen, der trägt einen Krug mit Wasser. Folgt ihm. Und wo er hingeht, da sprecht zu dem Hausherrn: Der Meister lässt dir sagen, wo ist der Raum, in dem ich das Passahlamm essen kann mit meinen Jüngern? Und er wird euch einen großen Saal zeigen, der mit Polstern versehen und vorbereitet ist. Dort richtet für uns zu. So hat Jesus damals so gewirkt und gehandelt. Stell dir mal vor, du bist einer der 12 und ich sage, wie sollen wir das jetzt machen? Und dann sagt er, pass mal auf, geh in die Stadt und da läuft ein Mann rum mit so einem Wasserkrug. Den spricht er an. Das ist interessant. Jetzt gucken wir mal, ob es so passiert ist. Und die Jünger gingen hin und kamen in die Stadt und fanden es genau so, wie er ihnen gesagt hat. Das heißt, da lief tatsächlich einer rum mit so einem Wasserkrug, die gingen hin und er hat gesagt so und so und sie, das gibt's ja nicht. Ha, hat gepasst, ja. Jesus hatte schon gewusst. Und so bereiteten sie das Passahmahl zu. Und am Abend kam er dann mit den 12 dazu und als sie bei Tisch waren und aßen, sprach Jesus: Wahrlich, ich sage euch, einer unter euch, der mit mir isst, der wird mich verraten. Sie wurden alle sehr traurig und fragten ihn einer nach dem anderen: Bin ich's? Bin ich's? Er aber sprach zu ihnen, einer von den Zwölfen, der mit mir seinen Bissen in die Schüssel taucht. Der Menschensohn geht zwar hin, wie von ihm geschrieben steht, weh aber dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Es wäre für diesen Menschen besser, wenn er nie geboren wäre. Das ist eine ganz starke, harte Aussage. Es wäre besser gewesen, der wäre nie geboren worden. Und als sie aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach es und gab es ihnen und sprach, nehmt, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch, dankte und gab ihnen den und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen, das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Wahrlich, ich sage euch, dass ich nicht mehr trinken werde vom Gewächs des Weinstocks, bis an den Tag, an dem ich aufs Neue davon trinke, im Reich Gottes. Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Das ist eine der ganz wenigen, vielleicht die einzigste Bibelstelle, wo man sieht und lesen kann, dass Jesus gesungen hat. Mit den Jüngern haben die gesungen. Zusammen. Haben wir heute auch getan. Also wir wollen jetzt die Brote verteilen. Wir wissen, um was es geht. Jesu Leib wird symbolisiert. Er hat sich hingegeben für uns Menschen. Er wurde von Menschenhand gebrochen. Menschen haben ihn gequält, geschlagen, gegeißelt, hingerichtet, ans Kreuz geschlagen. Und wir dürfen als Christen heute uns daran erinnern, immer wieder neu, dass das ja auch für uns geschehen ist. Jesus hat sich töten lassen für uns Menschen. Gewaltig. Ich möchte den Bernd bitten, dass er noch dankt für den gebrochenen Leib Jesu.